Der RS3-Podcast. Deutschland plant seine Sieg, hat während der Euro ein Gast hier im Fokus behauptet. Der Urs Siegenthaler ist der Mann, der plant, der die Gegner durchleuchtet für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Er beobachtet die einzelnen Spieler, weiss, welche Ecken der Cristiano Ronaldo im Fall von einem Penalty meistens wählt. Er kennt Schwächen vom türkischen Goalie Rüstü und sucht zusammen mit dem deutschen Bundestrainer Jogi Löw Lösungen, wie man den Gegner knackt. Der Urs Siegenthaler, Fußballscout, Chefstrateg, Geheimdienstler und der einzige Schweizer, der letzte Woche den EM-Finale in einer aktiven Funktion miterlebt hat, heute Abend Gast bei mir. Hier im Fokus, mein Name ist Dominik Diller. Ja, Urs Siegenthaler, die EM, die ist vor 8 Tagen zu Ende gegangen. Es kommt einem schon fast wie eine kleine Ewigkeit vor. Vielleicht auch, weil gestern ein anderer Spanier in einer anderen Sportart Geschichte geschrieben hat, gegen einen anderen Basler. Aber kommt es Ihnen auch so vor, wie wenn es schon ein Zeitchen her wäre? Oder sind Sie immer noch zumindest in der Verarbeitung vom Endspiel?
Ja, sicher kommt es mir auch so vor, wie wenn das schon längere Zeit zurück ist. Und weil es ist ja auch typisch für die heutige Zeit, dass wir alles relativ kurz erleben. Und das Abschalten, weggehen von der EM, das ist dann auch eine Reise nach Berlin gewesen, sich nochmal treffen mit den Fans. Und dann ist man plötzlich, steht man da eigentlich auf einem Flughafen. Wir sind dann, der Joachim Löw und ich, auf Lahr geflogen worden. Und dann sind wir allein auf dieser Piste gestanden und kein Mensch und kein grosser Bahnhof und kein grosser Empfang. Und dann haben wir gesagt, jetzt wären wir zurück im normalen Leben. Und das erscheint uns allen schon sehr weit zurück. Ja.
Das ist dort, wo wir auch noch kurz zusammen telefoniert haben, wo Sie gerade auf dem Landeanflug sind. Aber hat es dann auch noch eine Art Debriefing gegeben oder so etwas? Also, oder haben Sie sich auf dem Flug einfach noch einmal unterhalten über die Euro zusammen mit dem Jogi Löw? Oder ist das dann so ein bisschen, nein, jetzt schließen wir ab, jetzt gehen wir alle in die Ferien?
Ja, es gehört vielleicht auch zu unserer Art und so, wie ich mit Joachim Löw umgehen kann. Wir haben eigentlich vor dem Finale sind wir eine Stunde joggen miteinander und haben eigentlich dort die EM besprochen, weil ich denke, oder in meiner Art, wenn ich versuche, eine Arbeit zu verarbeiten oder eine Aufgabe, kann man das eigentlich schon fast im Vorfeld machen von so einem Finale. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt gegen Spanien. Wir haben uns eigentlich nicht überraschen lassen. Wir haben aber auch gewusst, was wir bis dato geleistet haben. Und dann haben wir dort in dieser stündigen Jogging haben wir eigentlich ein Resümee geschlossen, was war gut und was war weniger gut.
Okay, Sie sagen, Ihre Arbeit war sozusagen eigentlich vor dem Final da gewesen. Jetzt wäre es Ihnen als Taktiker und Strateg lieber, man könnte alles planen, oder ist es für Sie manchmal auch schön zu sehen, wie denn das im Final war, dass der Instinkt von einem einzelnen Spieler dann vielleicht gleich wieder den Unterschied ausmachen kann, dass man eben doch nicht alles kann planen im Fußball?
Dem wird sicher immer so sein. Und das ist auch schön daran. Das wäre ja nicht gut, wenn man alles letztlich, ich glaube auch in meinem Beruf kann ich nicht immer alles vorausplanen. Es gibt auch dort Überraschungen, auch dort wird etwas nicht geliefert, auch dort wird etwas anders erkannt gehabt, wie man sich das vorgestellt hat. Und lehne mich auch auf und ich wehre mich gegen das, dass jetzt der Urs Siegenthaler oder die deutsche Nationalmannschaft alles planbar macht oder ist, sondern ich denke, mit einem gesunden Menschenverstand kann man einen Haufen voraussehen. Man kann so eine gewisse Wenn-Dann-Strategie planen. Man kann etwas sich vorstellen. Ich denke mir, das ist sehr wichtig. Gehen wir ganz kurz zurück ins Privatleben. Ich glaube, Menschen, die sich mal über eine gewisse Zeit Arbeitslosigkeit Gedanken machen, gehen dann im Moment, wenn sie arbeitslos wären oder würden, gehen sie ja ganz anders um mit dieser Thematik, als sie stehen dann da wie vor dem Weihnachtsbaum und sagen, mit dem habe ich nie gerechnet.
Wenn Sie gerade sagen, man kann sich eine bestimmte Wenn-Dann-Strategie zurechtlegen, haben Sie denn das gemacht? Oder haben Sie sich irgendwelche Vorwürfe gemacht nach dem verlorenen Finale?
Nein. Ganz und also ich glaube auch nicht der Joachim Löw. Ich kann jetzt hier nur in seinem Namen reden. Ich sage jetzt so spontan, wir beide haben gesagt, der Bessere gewonnen. Sie sind individuell, haben Sie eine sehr gute Ausbildung, das hat man gewusst von der Spanier. Man hat sich ja eigentlich über Jahre hinweg auch gewundert, warum die nicht mehr Erfolg haben. Weil wenn man doch ein bisschen den Fußball verfolgt, sind U17 immer unter den letzten, sage ich jetzt mal vier, sind nur U19 immer unter den letzten vier, wenn auch Weltmeisterschaften, sprich nicht nur Europameisterschaften, also Spanien ist immer so mit unter den Kronfavoriten. Und man hat sich dann immer wieder gefragt, auch sie als Laien und nicht nur immer als Fußballer, warum schaffen es die nicht? Und das ist wirklich ein gutes Team und das ist unbestritten, das hat man gewusst. ich denke auch, dass es immer sehr stark auch mit dem zusammenhängt, wie ist der einzelne Spieler auch drauf und wie kann er das umsetzen. Wir haben Spieler gehabt, die ein riesen Nachholbedürfnis gehabt in Trainingseinheiten. Ich darf drei, vier Namen nennen: der Goalie, der Jens Lehmann, dann der Metzelder, dann der Thorsten Frings, Michael Ballack, Leistungsträger und Mario Gomez. Und mit denen haben wir echt müssen arbeiten. Und das ist wie ein Englischkurs, ein Intensivkurs. Irgendwann mögen sie nach einer Woche, nach 14 Tagen, nach 3 Wochen, mögen sie es eigentlich nicht mehr hören und sagen, jetzt weiss ich gar nicht mehr, was ich machen muss. Und das hat man vielleicht im Vorfeld ein bisschen gespürt. Mhm. Eine geistige Müdigkeit, das ist eigentlich für mich die Erklärung.
Sie haben vorher gesagt, Sie haben das Beispiel von der WM 2006 gebracht, wo der Joachim Löw Sie gefragt hat, Urs Siegenthaler, wie spielen wir? Das nehme ich natürlich, oder nicht nur mich, wahrscheinlich alle, die jetzt zuhören, auch. Es nimmt mich wunder, was genau mache ich Sie denn? Also eben als Chefstratege oder als Chefscout von der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe Sie zum Beispiel im Halbfinale gegen die Türkei ein bisschen beobachtet, soweit das möglich war. Und Sie sind mit dem Joachim Löw reingelaufen und nach der Pause auch wieder. Also Sie sind also gleich auch der, der während dem Spiel noch taktische Anweisungen bespricht mit dem Bundestrainer.
Ich glaube, ich habe einen riesen Vorteil, dass ich mehrere Stufen durchschritten habe. Ich war aktiver Fußballer, aktiver Trainer, ich habe Trainer ausgebildet. Jetzt haben wir natürlich auch noch ein privat, oder hat sich ein sehr starkes Vertrauensverhältnis hergestellt.
Zwischen Ihnen und dem Joachim
und dem Trainerstab. Und wenn Sie müssen sich das so vorstellen, da herrscht natürlich ein enormer Druck. Da hat natürlich auch der italienische Trainer, hat auch der französische Trainer. Und jetzt kommt halt vielleicht jetzt der typische Schweizer, das neutrale Denken, das neutrale Verhalten, das tut ihm vielleicht auch gut, dass ich das Ganze ein bisschen fassen und sage, jetzt gehen wir doch zuerst einmal ansitzen und jetzt schauen wir doch einmal und warten einmal 5 Minuten und dann kann man auch anders reden. Und allein dabei sein ist eigentlich für ihn wichtig. Also wenn man sagt, du, ich bin dann da, es kann nichts passieren. Also mit dem nichts passieren ist man nicht der Übervater, sondern es ist eigentlich irgendwie, ja, ich kehre es jetzt um. Er ist ein sehr guter Velofahrer, der Joachim Löw. Und wir gehen viel Velofahren miteinander. Aber ich bin nicht der Trainierte. Aber er bleibt immer bei mir. Also wir sind da im Tessin Bergen auf. Und dann habe ich manchmal gesagt, gang, dann habe ich gesagt, ich bleibe bei dir. Und das gibt eine gewisse Sicherheit. Er kann mir ja nicht helfen, da rauffahren.
Also in dem Fall mehr so eine moralische Unterstützung. Oder liegt das in der Natur von der Sache? Der Geheimdienstler von der deutschen Nazi, wo zwar spioniert, aber niemand darf wissen, was er genau macht. Also ich habe Sie jetzt gefragt, was Sie machen. Und Sie kommen mit der moralischen Unterstützung für Joachim Löw. Aber Sie sind ja schon auch am Spieler auskundschaften, am einzelnen Videosequenzen und DVDs zusammenstellen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, das ist schon so. Es ist ja nicht so, dass niemand wissen
darf. Aber reden Sie denn konkret selber mit den Spielern in der Kabine? Oder geben Sie nur Informationen an Joachim Löw?
Also so ein Stichwort wird das so sein, dass ich mehr oder weniger im Trainerstab unterbreite, was ich denke, wie man es könnte machen, wie man es angehen könnte. Das tue ich dann auch mit wenigen Sequenzen darstellen, was ich gesehen habe und was ich denke, als Gegenmittel möglich ist. Dann ist es ja legitim, was die Trainer sagen, diese Szene will ich nicht drin haben, die will ich doppelt drin haben, die will ich langsam drin haben. Ich glaube, wenn man clever ist und der Vorgesetzte auch ein bisschen schätzt, macht man das auch noch ein bisschen extra, dass er dann auch noch Möglichkeiten hat, etwas zu abändern. Und dann besteht da eine taktische Ausrichtung, ein taktischer Plan, wo zwischen 6 und 8 Minuten dauern möchte. Wir machen dann auch noch Einzelprofil von Gegnern. Also, wie spielt der Cristiano Ronaldo, auf was muss man speziell achten? Und dann tue ich das der Mannschaft darlegen. Aber ich wollte immer noch sagen, das gehört auch vielleicht ein bisschen meine Kompetenz und vielleicht auch meine Persönlichkeit, dass ich in der ersten Minute vor die Spielrahmen gestanden bin und gesagt habe, ich bin nicht euer Bundestrainer, ich zeig's, und wenn ihr mit mir ein paar Worte reden wollt, muss immer einer von diesen Trainern dabei sein. Ich habe noch nie unter 4 Augen mit einem gespielt. Weil das ist zu gefährlich. Das wissen sie selber, wie rasch denn das heisst. Der Schweizer hat dann gesagt, und dann ist es nicht mehr gut. Also, dann ist er der Trainer.
Wieso ist es nicht mehr gut, wenn der Schweizer das sagt? Oder
es geht eigentlich nicht um den Schweizer. Es geht ja, wie wenn sie ein Gespräch hätten mit einem Vorgesetzten und so. Ohne Vorgesetzten. Also wenn ich dann über einen Chef lästere und er ist nicht
dabei. Also das sind quasi klare Kompetenzen.
Klare Kompetenzen.
Wenn Sie jetzt gerade den Schweizer ansprechen, wo man sie vor 3 Jahren in Deutschland ja vorgestellt hat als Chef-Scout, haben ein paar Leute in Deutschland, unter anderem einen Haufen Journalisten, den Kopf geschüttelt, ausgerechnet, der Schweizer soll der Deutsche den Fußball erklären. Auf was für Widerstände sind Sie denn innerhalb vom Staff oder vom Deutschen Fußballverband gestoßen als Schweizer?
Also innerhalb vom Fußballverband würde ich jetzt mal aus meiner Spontanität, subjektiven Betrachtung sagen, auf keine Widerstände. Aber es ist menschlich, dass 16 Mal im Präsidium nicht alle gesagt haben, aber super, ist jetzt der Urs Siegenthaler da. Der Wichtigste hat es mindestens gesagt, das ist der Franz Beckenbauer, gut, dass der Schweizer da ist. Aber dass es da, ich habe nicht nur Sympathisanten und je mehr, und ich glaube, das war mit auch ein Erfolg von meiner Story und von meiner ganzen Vergangenheit, dass ich mich weitestgehend aus dieser ganzen Debatte zurückhalte. Weil eins müssen sich auch wiederum, das hat mit Schweizer, mit Deutschland und Frankreich zu tun, auf der einen Seite werden sie gelobt und Lob fördert auch den Neid. Und da sind wir. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass halt einmal der eine oder der andere von 240 Angestellten beim DFB sagt, also den mag ich nicht mehr hören, oder jetzt schon wieder der. Das ist menschlich. Also das würde ich absolut können akzeptieren.
Alle Teams im modernen Fußball beobachtet und analysieren ihre Gegner oder ihre nächsten Gegner, aber nicht alle Teams haben, glaube ich, so eine Scouting-Abteilung, wie das Deutschland hat. Ich habe irgendwo gelesen, die Schweiz können sich einen Urs Siegenthaler nicht leisten. Das hat, glaube ich, der Köbi Kuhn sogar mal gesagt. Aber man wäre manchmal froh, man hätte einen. So wie die Schweiz an der WM 2006 im Penaltyschießen ausgeschieden ist. Da, Hand aufs Herz, wäre das möglich bei der deutschen Nationalmannschaft, so etwas?
Ja, dass man rausgeht durch ein
Penaltyschiessen. Nein, dass man so als Penaltyschiessen angeht.
Nein, das nicht, nein.
Wieso nicht?
Ja, weil wir es, weil ich denke, in dem Fall, es ist jetzt 2 Jahre her, zu viel verkehrt gelaufen ist. Also, sie müssen wissen, was für ein Typ Spieler, dass sie als erster Löhner spielen, der Penaltyschiessen. Sie müssten eigentlich auch die starken Penaltyschützen einwechseln und nicht rausnehmen. Mhm. Das meine ich jetzt nicht ketzerisch und auch nicht besser wissend, aber das passiert in einer grossen Mannschaft nicht. Und es ist natürlich die Möglichkeit, das ist unbestritten so, dass der DFB über andere finanzielle Möglichkeiten, auch über ein Netz, über Verbindungsnetz verfügt, wo natürlich vielleicht im Schweizerischen Fußballverband nicht geht. Ich denke jetzt an die Sponsoren, die uns begleiten und. Und ich habe mal erlebt, im Präsidium zu sagen, dass eigentlich meine Abteilung wieder Weltklasse ist. Also wir sind sicher unter den Top 2.
Mhm. Also, aber das heisst ja eigentlich auch, im modernen Fußball braucht es immer auch ein Szenario, einen Masterplan, eben für einen Plan B. Eben wenn es zu einem Penaltyschiessen kommt, dann muss das und das, dann muss man total überzeugt sein. Und das fehlt der Schweizer, wenn ich Sie da richtig verstehe.
Ob es der Schweizer fehlt, weiß ich nicht. Aber ich gehe wiederum zurück in die Vergangenheit, ohne dass wir nur die Vergangenheit behandeln. Aber ich habe über Costa Rica im Eröffnungsspiel ist das ja auch ein Fremdwort für einen Deutschen, dass ich gesagt habe, meine Herren, was passiert, wenn wir eins im Rückstand sind?
Und dann, was dann eintreten ist.
Und dann war man aber entsetzt. Wie kann das jemand sagen? Das war eigentlich schon ein Kündigungsgrund gewesen. Und dann habe ich die letzten Resultate alle angelegt und habe gesagt, es hat, glaube ich, einmal eine Mannschaft gewonnen im Eröffnungsspiel, die ein Favorit war. Der Rest ist unentschieden oder mit einer Niederlage gegangen. Frankreich gegen Senegal, Griechenland gegen Portugal. Ich will nicht gar nicht alle erwähnen. Und dann ist man natürlich schon vorsichtig geworden und gesagt, ja, wenn er sich diese Gedanken macht, dann müssen wir uns eigentlich auch unsere Gedanken machen. Und das war eigentlich der Ursprung von dem Ganzen, dass man gespürt hat, ich bin ein Find von denen, die einfach in ein Büro reinkommen und sagen, das ist alles nicht gut, was sie da machen, aber sie bringen mir keine Lösungsvorschläge. Wir machen wirklich nicht alles gut, sagen alle AG letztlich. Aber die Leute, die um mich herumarbeiten, wenn sie sagen, du, ich habe mir das überlegt, wir können das so und so machen. Dann sage ich, super, du hast dir wenigstens Gedanken gemacht, wir machen es einfach so. Und wieder auf das Gespräch hat man dann der Mannschaft gesagt, dass Costa Rica eventuell nicht der verbissene, sie spielen, sind Schweiz, ich glaube, das ist ein bisschen mal so, im Film haben wir das auch gesehen, Costa Rica ist Schweiz von Südamerika oder von Mittelamerika, sie sehen das Leben eigentlich von einer positiven Seite, sie haben auch nicht die Armut und denken daran, sollte doch mal im Rückstand sein, haben da absolut die Chance, weil sie werden dann noch das zweite Goal schießen, also wenn man das ausnutzt. Und viele Spieler haben nachher gesagt, wo wir rein zum Rückstand gewesen sind, haben wir an das geglaubt. Und dann ist es eigentlich schon gut.
Es gibt noch eine andere berühmte Anekdote. Es ist eigentlich schon fast legendär. Die Penalty-Szene Deutschland im WM-Halbfinale gegen Argentinien. Dort sind ja zwischen den beiden deutschen Goalies Zettel kursiert und prompt hat dann die Argentinier verschossen. Haben Sie die Zettel geschrieben?
Ja, wissen Sie, ich würde mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber es ist, es haben ja mittlerweile etwa 100 Stück den Zettel geschrieben.
Aha,
drum okay. Es geht ja eigentlich darum, wer hat wir haben die Informationen und wir haben die Informationen weitergegeben. Und ob jetzt der Zettel nochmal ins Reine geschrieben wird oder ob der Zettel jetzt noch vom Fahrer von Köln nochmal gesegnet wurde, spielt eigentlich keine Rolle. Die Informationen sind über die Scouting-Abteilung aus.
Das klingt schon alles nach Geheimdienst ein bisschen, wenn sie von Informationen, die fließen und so weiter.
Richtig.
Und was ja noch lustig ist, es gibt ja wieder eine ähnliche Geschichte. An dieser Euro ist die passiert. Mindestens habe ich das so in einer Zeitung gelesen, vor dem Halbfinale gegen die Türkei. Dort hat ja der türkische Trainer angekündigt, dass eventuell sein Ersatzgoalie auch noch als Feldspieler würde einlaufen. Und offenbar haben sie tatsächlich im Internet gesucht, ob der Goalie schon jemals ein Penalty geschossen hat, für ein allfälliges Penalty-Schiessen. Ich meine, ganz naiv gefragt, bringt das wirklich etwas? Also zu wissen, wo der dritte Goalie bei einem eventuellen Penalty würde anschiessen, oder das ist ja ein bisschen auch wie Würfeln.
Da muss ich Ihnen widersprechen. Es geht eigentlich nicht darum, ob der Goalie, der dritte Goalie, jetzt so einen Penalty schießt. Fakt ist, und das ist einmal so, wenn Sie 100 Penalty anschauen, unter Druck handelt der Mensch dort, wo er am sichersten ist. Der Del Piero oder alle die bekannten Elfmeterfeige und wie sie mögen heissen, wenn beim Stand von 1-0, beim Stand von 0-0, beim Rückstand, schießen sie den Penalty dort, wo sie sicher sind. Und das ist dann zu 90% ist es dann die rechte oder die linke Ecke. Der schießt schon einmal, der macht schon einmal ein Penalty aus Jux in die Mitte vom Goal, aber dann ist schon 5-0. Und allein das Wissen, das würde ich übrigens auch gleich machen als Fußballer. Beim Stand von 0 und mir der Trainer würde sagen, Urs, du schießt vor 80 Millionen, der Benal. Dann würde ich sagen, wo habe ich jetzt die letzten 22 Allianen geschossen? Also das ist menschlich. Unter Druck tut der Mensch, geht dorthin zurück, was er kann. Und die Spieler stehen unter Druck. Und das ist wichtig zu wissen. Wissen Sie, wenn heute ein Benaldi gut geschossen ist, hat der Goalie fast keine Chance, wenn er nicht hundertstel Sekunden vorher geht. Also wenn er noch abwarten will, wo läuft er an und wo schaut er an, dann ist der Ball drin. Also will er eine Chance, will er eine Penalty können heben, muss er eigentlich spekulativ sagen, die Aktie geht auf, die kaufe ich.
Ein Haufen kennen den Fußball, aber die wenigsten verstehen ihn. Das ist ein Zitat von Ihnen, Urs Siegenthaler. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen gemerkt oder Ihre Auffassung von Fußball erfahren. Und über das Verständnis, aber auch über die Mechanismen vom Fußball, dem einfachen, doch so komplexen Sport, reden wir dann hier im Fokus nach einem ersten Musikwunsch von Ihnen. Da kommen die Beaches mit Staying Alive.
DRS Podcast.
Die Beaches im Fokus. Das ist ein Wunsch vom Urs Siegenthaler, Chefscout der deutschen Nationalmannschaft. Ein Mann, der wahrscheinlich mehr Spieler und ihre Stärken kennt als jeden anderen Schweizer, der schon Monate im Voraus mögliche Gegner durchleuchtet und auskundschaftet. Und auch nicht ganz unwichtig, der Schweizer, der es mit seiner Mannschaft tatsächlich bis ins Finale auf Wien geschafft hat letzte Woche. Urs Siegenthaler, wir haben vorher intensiv von ihrer täglichen Arbeit geredet, von Videoanalyse, von Penalty-Wahrscheinlichkeitsstudien sozusagen. Aber die Arbeit, die können Sie ja eigentlich auch nur machen, weil Sie mit dem Joachim Löw einen Trainer haben, der mit denen Mittel arbeiten. Man redet in diesem Zusammenhang ja auch schon vom Typ modernen Laptop-Trainer. Es gibt jetzt Leute, die behaupten, das tötet die Kreativität vom Spiel. Was sagen Sie denen?
Die fördert es. Ja, das sind natürlich Aussagen von Leuten, die Angst haben vor solchen Sachen. Man wird ja, das ist auch wieder menschlich, dass man sich gegen etwas, das man nicht versteht, wehren. Und es ist gerade das Gegenteil, in einer Ordnung entsteht Kreativität. Und über das, über diese Erkenntnis, die mir ja nur eine grosse Ordnung auferlegen. Und wenn ich mal jeder weiss, was er zu tun hat und was er für Aufgaben zu füllen hat, was leider in der heutigen Zeit nicht immer gegeben ist, dann kann er eigentlich kreativ werden. Mhm. Kreativität entsteht nicht, dass mein Sekretär am ersten Morgen um 9 Uhr kommt und mein Elektroingenieur sagt, ich gehe fischen. Das sind alle kreativ, aber unser Geschäft funktioniert nicht. Also muss ich sagen, muss ich eine gute Organisation haben, muss klare Vorgaben haben und dann können wir von Kreativität entwickeln.
Ein Trainer muss sich heute auch permanent rechtfertigen gegenüber von der Öffentlichkeit, gegenüber von den Medien. Zum Beispiel, eben, warum er den nicht früher eingewechselt hat und wieso er nicht mit einem anderen System gespielt hat. Ist dann vielleicht Ihr Job auch eine gewisse eine Art Erfolg vom Fußball als gesellschaftliches und mediales Mega-Ereignis?
Ja, sicher, ja.
Also sich quasi ein bisschen auch absichert mit einem Mann im Hintergrund wie ihn.
Die Zeiten sind vorbei. Sie haben heute 26 Spieler, sie haben 23 Spieler, sie haben einen Mitarbeiterstab, der gerade noch mal so gross ist. Es reist heute eine Kompanie. Sie können das nicht mehr. Irgendwie fahren mit dem Zug ins Tessin, nach dem Match gehen wir direkt heim. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Und heute, Jürgen Klinsmann hat, glaube ich, 8 oder 9 Trainer jetzt bei Bayern München. Der eine redet Spanisch, der andere redet Französisch. Also schon allein die sprachlichen Barrieren. Wir haben amerikanische Fitnesstrainer. Am Tisch wird Englisch geredet. All das erfordert einfach auch ein breiteres Umfeld, ein grösseres Vertrauen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Joachim Löw in 10 Jahren sagt, ich nehme das alles mit, ich gehe, nennen wir jetzt keinen Namen, zum Verein XY, aber das ist mein, mitunter auch noch mein Buchhalter und da ist mein Dolmetscher, weil da gerade das Dolmetschen übersetzt, es kann doch nicht sein, dass sie dann irgendwie in Griechenland arbeiten und es tut irgendjemand einfach jetzt in ihre Worte übersetzen, sie verstehen nicht einmal, was er dann übersetzt. Also ich denke, das ist die Zukunft.
Fällt denn nicht manchmal auch ein bisschen das Vertrauen in einzelne Spieler? Also das Vertrauen darin, dass der Spieler das Problem ja eigentlich auch instinktiv innerhalb von einem Sekundenbruchteil auf dem Spielfeld kann lösen?
Der Spieler, die deutschen Spieler haben ein enormes Vertrauen zum Trainer.
Nein, aber der Trainer ist Spieler. Also wenn er sich so auf jede Eventualität absichern will, mit Leuten wie ihnen. Im Prinzip kann ja der Cristiano Ronaldo oder der Michael Ballack, der überlegt sich ja dann auf dem Spielfeld innerhalb von einem Sekundenbruchteil, was er genau macht, in welcher Situation.
Das ist absolut richtig, was ich sage. Nur ist es dann eben wieder wichtig, dass dann die Vertrauensperson zum Trainer sagt, das, was du von ihm verlangst, kann er gar nicht. Ich komme wieder zurück in mein Lieblingsthema Musiklehrer. Ein guter Musiklehrer erkennt, was ich kann. Und da würde es nie einfallen, zu mir sagen, also ich sage, wir spielen morgen die 9. Sondern denkt, oh, wir fangen mal beim Allemannen Entlein schwimmen auf dem See, dann kann er das mal gut. Weil das ist wichtig zu erkennen. Und ich glaube, ein ganz grosser Abend und ein ganz grosser Einfluss, wenn ich von dem reden darf, ist es der in unserer Persönlichkeit zwischen Joachim und mir, dass ich sage, Joachim, verlange nicht etwas, was die Spieler nicht können. Wenn sie das nicht automatisiert haben, können sie das ihm wohl sagen, aber er kann es im entscheidenden Moment nicht abprüfen.
Mhm. Verlangen sie vom Spieler nicht etwas, was er nicht kann, sage ich jetzt. Also im Gegensatz zu den meisten Spielern, mindestens die ich kenne, können sie oder eben auch der Joachim Löw Fußball in Worte ausdrücken. Das können viele Fußballer nicht. Muss das ein Spieler auch können, über Fußball reden?
Das muss er nicht können. Ich habe vorher das Beispiel mit dem Auto, wo wir uns vorher getroffen haben. Ich muss ja nicht unbedingt wissen, warum geht der Kolben auf und ab. Ich fahre einfach gerne Auto. Und ich fahre vielleicht gut Auto. Der Fußballer müsste einfach so trainiert sein und er müsste so in seiner Jugendzeit ausgebildet worden sein, dass er das, was der Trainer von ihm verlangt, dass er das, jetzt sage ich es, spielerisch gedanklich umsetzen kann.
Man sagt über sie, sie redet mit den Spielern in einer Sprache, die sie verstehen. Was ist denn das für eine Sprache?
So einfach wie möglich. Der Sport allgemein, aber der Fußballsport insbesondere, hat Floskeln sich entwickelt im Jugendbereich. Wenn ich sie morgen mitnehme, dann schütteln wir nur noch den Kopf. Dann heisst es, heb den Ball. Was heisst heb den Ball? Spiel schneller. Was heisst spiel schneller? Lauf die frei. Was heisst lauf die frei? Deckendänger. Was heisst Deckendänger? Wir haben uns angewöhnt, eine oberflächliche Befehl zu geben und sind überrascht, dass die Befehle nicht umgesetzt werden, so wie wir uns das vorstellen. Also es ist viel einfacher, wenn man das genau in Zahlen sagt oder wenn man das in Sekunden oder in Tempo sagt. Und da waren wir ja bei einem Thema, wo ich sehr sensibilisiert bin, wo jetzt natürlich in der Form von Fernsehübertragungen, Fußball, wenn ich den Exkurs mir schnell erlauben darf, Laufdistanzen. Heute sehen Sie am Fernsehen, der Spieler hat 11 Kilometer gelaufen, der andere hat 12 Kilometer gelaufen. Die haben wir auch. Die Daten haben wir auch. Wir wissen alles über jeden Spieler. Aber das ist nicht wichtig, wie weit er gelaufen ist. Es fragt sich, in welcher Qualität ist er das gelaufen. Und das gibt enorme Unterschiede. Mhm. Aber, und jetzt, wenn Sie natürlich jetzt am Fernsehen sagen, ja, Grundstück ist der Ballack heute nicht gut gesehen, er ist nur 9 Kilometer gelaufen, er läuft schon immer 12. Das ist keine Aussage.
Mhm. Sind denn intelligente Spieler die besseren Fußballer, oder ist das, gibt's einfach wirklich nur die Spielintelligenz auf dem Feld?
Ich will mich nicht abstützen über eine Aussage von einem berühmten Trainer, aber die hat mich sehr beeindruckt, als ich das Gespräch hatte, längers. Hat er gesagt, Urs, du wirst nur Erfolg haben mit intelligenten Spielern. Dann habe ich gesagt, dann dienst mir mal sagen, warum. Der intelligente Spieler geht anders um mit Verletzungen. Der intelligente Spieler geht anders um mit seiner Partnerin, mit Reichtum, mit Geld verdienen. Und das hat mich beeindruckt. Das stimmt. Er geht anders um.
Also quasi auch karrieretechnisch angeschaut. Also, jetzt beispielsweise der Alex Frey, da weiss man, der bereitet sich auf jedes Interview gewissenhaft vor, ist wahrscheinlich weniger talentiert als ein Hakan Yakin, aber der Hakan Yakin, der verpennt sozusagen der Interviewtermin denn dafür. Ist das...
Also ich denke, das, was sie mit ohne auf die Namen zurückzuschliessen, aber das ist sicher so. Sie gehen anders mit dem Umfeld um. Also sie wissen, ich denke, die Diskussionen bei den absolut guten Fußballern, trink kein Alkohol oder dies und jenes, du brauchst nur Ruhe, dementsprechend Pflege, die erübrigt sich dann.
Es geht um die Spielintelligenz, es geht um die Intelligenz vom Körper sozusagen, aber es wird ja gleich auch geredet auf dem Fußballfeld. Wie wichtig ist denn das?
Ja, auf dem Fußballfeld wird ja kommuniziert über den Captain oder über den Leader, und der Leader muss natürlich auch eine Tonart oder ein Gespür haben, wie kann ich dem Spieler das mitteilen oder nicht. Das, denke ich, kristallisiert sich aus. Eine Persönlichkeit ist nicht, indem sie nur laut schreien oder nur Persönlichkeit. Es ist wie im Beruf über ihr Können und über ihr Wissen, indem sie es vormachen, indem sie es vorleben. Der Trainerstab lebt sehr viel vor. Und dann glauben die Spieler auch an das. Das wird dann automatisch auch akzeptiert, als wenn sie dann irgendwie sagen, wenn ich einen nach der 12 verwünscht, fliegt er zur Mannschaft aus und sie selber kommen erst am Morgen um 2 heim. Das kann es nicht sein, und das spielt sich auf einer ganz einfachen Ebene ab, und wenn mein Captain, Herr Rotermatt, die richtigen Worte gewählt hat, ist die Mannschaft anders gelaufen und anders gespielt, und wenn der Herr Ballack die richtigen Worte wählt und nicht abschätzende Worte oder vielleicht Vorwürfe verkündet, dann läuft das anders ab. Und da muss man natürlich mit einem so einem Leader können reden und sagen, pass auf, auch deine Gestigen nimmt der Spieler wahr. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Und wenn Sie sagen, der Herr Ballack, der die richtigen Worte wählt, kann man sagen, glaube ich, in der deutschen Fußballnationalmannschaft wählt er die auf Deutsch. Für eine deutsche Nationalmannschaft ist es eigentlich auch undenkbar, dass unter den Spielern 3 oder 4, sogar 4 verschiedene Sprachen geredet werden, wie das bei der Schweizer Nazi der Fall ist. Ist unsere Schweizer Mehrsprachigkeit für einen Fußball ein Nachteil für Kommunikation auf dem Feld?
Vor 30 Jahren habe ich das gehört in der Trainerausbildung oder vor 20 Jahren in Macklingen, dass das ein Nachteil ist. Und man hat ja dort die Gruppe, die versucht hat, dem schweizerischen Fußball neue Impulse zu geben, hat man gesagt, es kann ja auch ein Vorteil sein. Und das, ich bringe es jetzt für den Fußball-Laien ein bisschen auf einen einfachen Nenner in Verteidigung, stellen wir die Deutschen, also Deutsch-Schweizer oder umgekehrt, die sind Trainer, und die Italiener, die Siener, stellen wir als Libero und als Innenverteidiger, und Franzosen sind die grossen Spielgestalter, also sie wissen, was ich damit will sagen. Es kann auch ein Vorteil sein. Die Sprachvielfalt kann ein Vorteil sein. Ich denke nicht. Wissen Sie, heute haben die Spieler, gerade in der Schweiz, wenn ich höre, also Manja, dass ein Vogel, der seinerzeit in der Nationalmannschaft war, die redet ja mehrere Sprachen. Die Senderos reden Deutsch und Französisch und Englisch. Das glaube ich nicht mehr. Also, dort sollte man nicht den Aufhänger suchen.
Also das ist in dem Fall nicht der Grund, wieso die Schweiz als erste Mannschaft an dieser Euro ausgeschieden ist. Aber wahrscheinlich, oder vielleicht, weil eben die deutschen Tugenden, Disziplin, der Killerinstinkt, Zuverlässigkeit, weil ihnen das eben fehlt. Also wie können wir Schweizer das Behäbige, das Anständige, das Freundliche im Fußball loswerden?
Ja, das ist jetzt nicht gerade meine Aufgabe, aber ich denke...
Aber Sie sind ja am Herzen gleich
auch schon. Ich bin am Herzen, ja, das bin ich auch da. Also grundsätzlich, wir haben ja im Vorfeld von dieser EM haben wir ja Freundschaftsspiel gegen die Schweiz und die deutsche Nationalmannschaft. Und dort habe ich die Schweizer Nationalmannschaft auf Tafeln gezeichnet, respektive über PowerPoint die Dokumentation aufgezeigt. Und die hat Namen weggelassen und habe noch die Mannschaften aufgeführt. Und zwar das A-Team und das B-Team.
Also die Mannschaften, die es spielen,
die Clubs. Ja. Und dann ist die deutsche Nationalmannschaft verschrocken. Ich habe gesagt, die shootet gegen eine internationale Auswahl von Schweizer. Die shootet nicht gegen die Schweizer Nationalmannschaft. Und das hat die Spieler beeindruckt. Weil es ist ein Unterschied, ob dort ein Name steht, Müller und Meier und Siegenthaler, oder ob dort steht Southampton, Arsenal, Lazio, was auch immer. Faktisch, und das stand ich nach wie vor, dass die Schweiz, ich will nicht gerade sagen, überragend, aber eine sehr, sehr gute Fußballnationalmannschaft hat, sehr, sehr gut ausgebildete Spieler. Warum sie die erste ausgeschiedene Mannschaft war, das müsste sie jetzt die Verantwortlichen vom Schweizerischen Fußballverband fragen.
Klar, es werden jetzt viele Leute sagen, die Euro ist vorbei, abhaken, nach vorne schauen, aber es ist dann schon auch ein bisschen schnell wieder zur Tagesordnung übergewechselt worden. Man hat nach dem Portugal-Spiel vom Happy End für Köbi Kuhn können lesen oder geschrieben in den Zeitungen. Hat es sich für sie auch wie ein Schweizer Happy End angefühlt? Die Euro.
Nein, ich bin sehr traurig gewesen. Weil ich bin ja eigentlich ganz, ich bin überzeugt gewesen als Schweizer, dass die Schweizer Nationalmannschaft in Halbfinale kommt. Und zwar nicht einfach nur aus Patriotismus und subjektivem Denken, sondern ich bin überzeugt gewesen von dieser Mannschaft. Warum steht uns beiden nicht zu, herauszufinden? Aber ich glaube, dass einfach vieles, man kann vieles nicht kopieren. Man kann nicht einfach nur fragen, wie machen es die Engländer, wie machen es die Holländer. Jetzt haben wir eigentlich die Mannschaft, jetzt machen wir es gleich. Vielleicht hat man im Vorfeld, ich sage ganz deutlich, vielleicht hat man im Vorfeld verpasst, einen eigenen Weg zu finden. Das hat nicht mit dem Schweizer Weg des Fußballs und zu tun, sondern die Spieler sind gut ausgebildet, die spielen international in Top-Vereinen, wirklich überragende Vereine. Aber man hat vielleicht selber einen eigenen Weg. Also wie wollen wir das machen? Wie wollen wir das nötige Umfeld auch gestalten? Das ist enorm wichtig. Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Und da kann ich nur davor warnen oder davor. Übrigens, die deutsche Nationalmannschaft macht einen dreitägigen Joachim Löw und ich gehen 3 Tage fort, wo wir eine Nachbetrachtung machen von dieser EM. Und zwar eine sehr kritische.
Der Köbi Kuhn, weiss ich nicht, macht das wahrscheinlich im Privaten. Und ich meine, dass er jetzt seinen wohlverdienten Ruhestand antreten hat, darüber sind ein Haufen Leute froh. Aber wir müssen jetzt schon auch noch schnell über die Verbandsspitze reden, weil ich meine, die ganze Schweiz schüttelt den Kopf ab diesen älteren Herren an der Verbandsspitze, das Lotzover Lämmli. Jetzt können Sie, Sie haben ja selber mal beim Schweizerischen Fußballverband geschaffen, können Sie das nachvollziehen, dass man skeptisch ist gegenüber von dieser Verbandsspitze, oder sieht man da viel zu wenig dahinter, dass man sich dürfte ein Urteil anmassen über die Arbeit von diesen Leuten?
Gut, ich war in Macklingen 20 Jahre gewesen, alle Jahre. Ich darf mir nicht anmassen, über Leute ein Urteil abzugeben, wo man einfach nur über Presse Informationen hat. Ich denke einfach, dass viele, eventuell einige Menschen in diesen Funktionen auf die erfahrenen Zug aufgesprungen sind, oder mich vielleicht jetzt auch wiederholen, das ist, man hat plötzlich gemerkt, die Schweizer Nationalmannschaft vor 10, 15 Jahren die Ausbildung nimmt einen guten Weg. Und da ist mir gerne aufgesprungen. Ich tue auch gerne eine Aktie kaufen, wo es nur bergauf geht. Und dann ist man plötzlich vielleicht halt auch mal in die Verantwortung gekommen, wo man sich hat fragen musste, warum geht die Aktie nicht mehr bergauf? Geht das weiterhin so? Oder muss man etwas dazu beitragen? Das ist jetzt eine Frage, die ich Ihnen auch stelle. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das berechtigt? Wissen Sie, ich glaube, im Verband haben Sie ähnliche Menschen überall. Aber vielleicht ist es jetzt auch etwas, wo man vielleicht von der deutschen Nationalmannschaft der Trainer einfach gesagt hat, die Herren sehen wir nicht. Das ist nicht nur immer mit Wohlwollen aufgenommen worden. Aber 6 Wochen lang ist kein Mensch bei uns gewesen. 6 Wochen nicht. Weder, das ist also schon gross angekündigt worden, wenn der Präsident gekommen ist. Aber der ist dann zum Mittagessen gekommen und ist dann auch wieder gegangen. Und das ist einmal gewesen, oder glaube ich zweimal. Mhm. Also man muss dann da sehen, ob das eine Sturheit ist, weiß ich nicht, aber der Trainer hat einfach klipp und klar gesagt, wir haben niemanden bei uns. Es ist auch nicht
Und das ist ein Unterschied. Also die zeigen sich auch nicht in der Öffentlichkeit in Deutschland, sagen sie, oder im Gegensatz zu einer
Ratslotsung. Oder zum Beispiel einfach auch nicht im Hotel. Wir haben auch niemand vom internen Kreis an Personal im Hotel gehabt. Die haben in einem anderen Ort geschafft und sind einfach für die Stunde oder für das, was sie benötigt worden sind, zu uns ins Hotel gekommen und sind dann wieder weggefahren worden. Und das hat auch an der WM, es klingt jetzt fast nicht wahrheitsgetreu, aber wir haben an der WM 8 Wochen lang 0 Lager geholt und wir haben die Spucke unter immerhin Männer liegen. Und wir haben auch jetzt 6 Wochen Ruhe und Frieden gehabt. Und ich denke, das ist sehr, sehr viel dem Umstand zuzuschreiben.
In Deutschland hat man ja auch mal müssen quasi so einen Schnitt machen, eine Verjüngung sozusagen. Also man hat eine junge, frische Kräfte geholt, ein junges Trainerteam, eben Jürgen Klinsmann damals noch, später dann Jogi Löw, Oliver Bierhoff als Manager. Jetzt in der Schweiz ist der Schnitt mindestens bis jetzt noch nicht gekommen. Wie sehen Sie denn das? Müssten nicht Leute, die eben den Fußball, den internationalen Fußball selber kennen, eingebunden werden in den Schweizerischen Fußballverband?
Jeder Mensch, der Wissen einfließen lässt, ist wertvoll. Nur muss sich das Wissen auch abstützen und muss sich das Wissen hinterfragen. Ich komme nochmal auf das zurück, ohne dass ich einen Namen nenne. Kopieren bringt Ihnen nichts. Ich kann im Namen nur von Oliver Bierhoff sagen, dass der natürlich eine überragende Ausbildung hat, ein überragendes Mutterhaus, eine überragende Verbindung. Er hat auch ein eloquentes Auftreten, er ist sehr gebildet, redet mehrere Sprachen. Das ist eine Persönlichkeit. Oh, an dem rüttelt niemand. Das ist fast eine zu starke Persönlichkeit. Und dann ist auch so ein Präsidium oder ein Präsident wie ein Herr Zwanziger natürlich auch überzeugt, die Mannschaft ist gut vertreten.
Also sprich, der Auftritt ist wichtig, sagen Sie. Der und das Auftritt ist nicht ganz das Gleiche wie der Köbi Kuhn oder der Adrian Knupp in den Medien.
Man kann es nicht kopieren. Und ich glaube, auch ein Oliver Bierhoff hat eine eigene Meinung. Und ein Oliver Bierhoff mischt sich überhaupt nicht ein. Er ist weder in einer Mannschaftssitzung dabei, noch ist er einer, der sagt, ich denke, jetzt, man müsste wieder den Rose Siegenthaler aufstellen in der Verteidigung. Sondern er tut das proklamieren, was er innerhalb von dieser Organisation gut findet. Und da ist der Sponsor und da haben wir das Essen und da sollte man herangehen. Und hat aber auch ein sehr starkes fußballisches Fachwissen. Und dann kann man sicher mal im privaten Bereich, eben zu oben wie dem berühmten Glas Rotwein, kann er sicher auch mal seine Meinung sagen, bei Inter Mailand habe ich das auch mal so empfunden und nicht. Aber sie können nicht kopieren. Es ist nochmal ein ganz starker Find von dem. Nur weil ich geschuttet habe, bin ich noch kein Fußballfachmann. Und nur weil ich Auto fahre, kann ich nicht in den Verwaltungsrat von einer Autofirma beitreten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich.
Man kann das Erfolgsrezept nicht kopieren, das haben Sie jetzt ein paar Mal schon gesagt in dieser Sendung. Sie haben auch eine Zeit lang eben nicht kopiert, sondern selber ein neues Konzept erschaffen, und zwar in einer Zeit, wo Sie selber für den Schweizer Fußballverband geschaffen haben. Sie haben dort den Trainer ausgebildet. Wieso sind Sie eigentlich damals weggegangen?
Ja, ich bin ja nicht weggegangen. Ich habe das ja noch im ersten Jahr, als ich das DFB-Engagement hatte, habe ich das noch gemacht beim Schweizerischen Fußballverband. Jetzt komme ich halt wieder auf den Mensch zurück. Da spreche ich jetzt keine einzelnen Personen, aber das hat nicht nur Freude ausgelöst. Also, man hat mir nicht speziell.
Also, dass ich gleichzeitig für den Schweizerischen und für den deutschen Verband arbeite.
Ja. Nein, aber man hat nicht. Vielleicht ist das jetzt so ein kleines Nachhaken, aber man hat nicht einem Sekretariat gesagt, du, das ist ja einer von uns, schreibe dem schnell einen Brief, wir gratulieren ihm. Sondern man hat das einfach, ich bin auch nicht böse wegen dem, aber grundsätzlich, wenn jetzt mein ehemaliger Stift oder mein ehemaliger Lehrling, den ich hatte, wenn ich dann mal höre, er ist irgendwo bei der Nestle in der Geschäftsleitung, dann würde ich noch mehr mal noch einen Brief führen und sagen, lieber Roland, ich bin stolz auf dich, dass du bei mir die erste Stufe gemacht hast, dass du den Weg geschafft hast. Dass da natürlich auch ein gewisser Neid entstanden ist, ist ganz klar, warum jetzt er und vielleicht nicht mehr. Wir haben ja das im Nebenamt gemacht, aber irgendwie dürfte man auch im Schweizerischen Fußballverband sagen, alle die Leute, die da oben geschafft haben, haben 2-3 Wochen von ihren Ferien jedes Jahr gratis da gegeben und sind dort aufgegangen, haben die Trainer ausgebildet, haben eigene Wege versucht zu gehen.
Und nicht ganz unwichtiges Detail in dieser Zeit, Ihrer Zeit für den Schweizer Fußballverband haben Sie unter anderem den aktuellen deutschen Nationaltrainer, Jogi Löw, ausgebildet, aber auch den aktuellen Schweizer Nationaltrainer, Otmar Hitzfeld. Das ist haben Sie denn damals schon gemerkt, dass die beiden Talent haben für einen Trainerjob?
die haben das Talent gehabt, dass sie mich nicht vergessen haben.
Sagen das. Sie zurückkommen.
Ja, das ist sehr beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend. Ich auch, der Neskens ist auch bei uns oben in die Schweiz hat einen sehr guten Namen. Die Schweiz hat einen sehr, sehr guten Namen. Das sprechen wir mal allen diesen Menschen zu, die dort auch etwas dazu beigetragen haben. Aber ich finde es faszinierend, dass ich auch die Möglichkeit habe. Aber mich da jetzt speziell in den Vordergrund stellen, das ist mir ferngelegen. Ich möchte nochmal meine gewisse Naivität eigentlich Ihnen beweisen. Wo Joachim Löw und Jürgen Klinsmann mir angerufen haben, und ich dachte, die wollen mit mir einfach ein bisschen über Fußball reden. Und in den ersten zwei, drei Gesprächen in Basel oder in Freiburg ist es überhaupt nicht einmal in meiner Gedankenwelt im Sinn gekommen, dass ich jetzt hier eine Arbeitsanstellung bekomme. Bis ich immer gesagt habe, sag mal, was soll das da? Wir reden jetzt da wohl über Fußball, aber das muss man schon so sehen. Und das macht mich immer auch ein bisschen stolz. Weil ich habe ja mein Geschäft gehabt, ich habe auch keine Arbeit gesucht, das habe ich im Präsidium auch so eigentlich ein bisschen mitteilt. Da sind sie dann schon ein bisschen erstaunt gewesen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht auf Arbeitssuche, ich bin nicht arbeitslos. Aber das war eigentlich an mir recht gewesen.
Mhm. Und also quasi als Chef-Scout für Otmar Hitzfeld Schweizer Nazi betreuen, wäre das auch eine Option? Oder schlägt ihr das Herz unterdessen nur noch für die deutsche Nationalmannschaft?
Otmar Hitzfeld verbindet mich sehr, sehr, ich bin sehr nah zu ihm verbunden. Und wir haben zusammen 5 Jahre geshootet und der Kontakt ist nie ganz abgebrochen. Und ich bin stolz gewesen, ohne dass ich ihm das jedes Jahr mitteilen musste, dass wir eigentlich mal zusammen geshootet haben, dass er so einen riesen Erfolg hatte. Es hat dann auch eine Zeitspanne gegeben, wo er mit mir öfters telefoniert hat, wo er jetzt wieder Trainer war bei Bayern. Und wo wir sicher miteinander über Fußball diskutiert haben. Und das habe ich grossartig gefunden, dass er das auch gesagt hat. Man hat, das ist auch nie hinter dem Rücken vom Bundestrainer gegangen. Und er hat das sicher ganz bestimmt immer gesagt, was ist, Sigi? Aber er hat ja mit seiner Ausbildung, mit seiner Weisheit, dann hat er gerade gesagt, ich weiss, dass das illusorisch ist. Das hat ja nicht mit Geld zu tun, sondern das ist ja auch die sportpolitische Macht, die DFB. Die dort wegzuweisen, wird sicher sehr schwierig werden. Das ist dann eben so, ja.
Also, das heisst, Sie sind für die nächsten Jahre quasi beim Deutschen Fußballverband unter Vertrag und versorgt und müssen da nichts anders haben?
Ja, die Frage ist ja schon mal am Jahr getreten worden. Und, also, ich bin Mensch und habe Gefühle wie jeden anderen und ich bin nicht unbedingt jetzt auf Geld besessen, aber wenn morgen ein Ölscheich kommt und sagt, dass irgendwann sie kriegen 30 Millionen, dann würde ich sagen, selbstverständlich mache ich das, ich gebe noch 10 Jahre.
Ja, die Schweizer sind allerdings aber keine, da hat es weniger Ölscheiche.
Ja.
Und selber Trainer werden, also sie sind ja früher Trainer gewesen, das muss man auch sagen, das haben viele Leute vergessen, FCB-Trainer auch mal. Richtig, ja. Das ist für sie gegessen, sie sind lieber der Taktierer im Hintergrund, oder
wie? Ja, vielleicht ist das auch meine Stärke. Mhm. Weil ich bin so ein bisschen Gerechtigkeits... ich habe mir mit Sachen, die man mir vielleicht unterstellt oder vielleicht abspricht. Und dann muss ich sagen, also ich habe dann auch von mir bekommen, mit dem Spielervermittler, mit dem Umfeldspieler. Da würde mich jetzt nicht gross auslassen, aber es ist mir so wohl. Ja.
Okay, der Urs Siegenthaler, mehr eben der Taktierer im Hintergrund als der Mann an der Front. Taktierer für die deutsche Nationalmannschaft. Der Urs Siegenthaler, der laut seiner Frau an neben Fußball überdurchschnittlich analytisch denkt und das Basel ein Ingenieurbüro führt. Über das reden wir hier im Fokus gerade nach der Andrea Berg. Spiel noch einmal nur für mich.
Der Podcast.
Das ist der Fokus mit dem Fußball-Scout Urs Siegenthaler. Herr Siegenthaler, Sie haben sich Schlagermusik gewünscht. Ist das der Romantiker?
Ja, oder das durchschimmert. Das sicher so, ja, ganz bestimmt. Also aber das Lied habe ich ja speziell, also spielen wir einmal den Final, war für mich eigentlich naheliegender gewesen.
Okay.
So ein bisschen als Bedauern oder wie auch immer, so, man soll es nochmal können. Ich habe beim FC Basel 3-4 Göppfinal verloren. Jetzt habe ich es 30 Jahre später nachgeholt, also man hat es nochmal so spielen.
Okay, also das Final, sagen Sie.
Ja,
nochmal anfangen von vorne. Ja, was hätten Sie anders gemacht?
Man hatte so die Zeit, wir haben uns etwas ausgedacht, wo man zu wenig Zeit hatte, das zu trainieren.
Mm.
Das ist sicher, das ist auf dem Plan ist das sicher so gewesen. Und man hat leider Gottes, oder einfach mit Einsicht feststellen, das ist in dieser kurzen Zeit nicht umsetzbar.
Wir haben vor dem Musiktitel intensiv über Spielintelligenz, über Analyse, über ihr analytisches Denken vom, oder ihr Verständnis vom modernen Fußball auch geredet. Jetzt habe ich nur gelesen, ihre Frau sagt, sie hätte wirklich ein überdurchschnittliches analytisches Denken. Das kommt beim Fußball sicher zum Tragen. Aber jetzt sind sie ja noch Ingenieur. Dort sind ja, glaube ich, andere Stärken gefragt.
Dort sind andere Stärken gefragt, ja, das ist sicher so. Ich denke, ich würde jetzt meinen, es sind die Stärken vom Organisieren, sich etwas planen, korrekt arbeiten, etwas umsetzen, wo auch jedermann versteht und wo man nachher auch brauchen kann. Und das sind vielleicht Stärken gewesen, die ich in diesem Umfeld Fußball jetzt zum Tragen komme. Und ich sage ja manchmal beim DFB, wenn ich rausgegangen, der einzige Unternehmer geht jetzt, wenn ich im Hauptgebäude bin. Ja.
Sie veranstalten auch so ein Seminar, Motivation durch Wissen, wer ist mein Gegenüber. Kann man das, was Sie im Fußball machen, eins zu eins ins Leben übertragen?
Man kann das nicht im 1-zu-1. Also ich werde sehr viel angefragt. Und viele Anfragen, die haben sich dann eigentlich erledigen, indem man sich sagt, ich komme dann da nicht zum Spass. Ich bin nicht der da vorne ansteht und sagt, jetzt klatschen alle mal in die Hand und dann haben sie 22'000 Franken mehr. Das bin ich nicht. Ich sage sehr viel, oft meinen Auftraggeber, ich möchte, dass mindestens ein Satz hängen bleibt. Und das ist eine grosse Aufgabe. Da tue ich mir selber das Referat schwierig gestalten. Aber nur einfach reden und im Anbetracht dessen, dass die Firmen heute auch bereit sind, viel Geld zu zahlen, das ist nicht meine Absicht. Sondern ich denke, dass der Sport eigentlich einfach ein Abbild ist von unserer Gesellschaft. Ich habe eine gute Verbindung Beruf, Unternehmer, Sport und jetzt die Aufgabe, die ich habe. Und das lässt halt doch manche Brücke offen oder man kann auch vieles erklären und besser verstehen.
Wir sind fast am Ende von diesem Fokus. Ich habe Ihnen zum Schluss noch ein paar kurze Fragen und bitte um kurze Antworten. Es geht natürlich auch um Fußball. Der beste Fußballer von allen Zeiten?
Die Stefano.
Das schönste Goal von allen Zeiten?
Das Wembley-Goal.
Also das wäre das, wo der Schweizer Schiedsrichter falsch entschieden hat?
Ja, es ist sicher. Da könnten wir im Maradona Sini nennen.
Das. Okay. Das schlechteste Spiel von allen Zeiten?
Wo ich ein Göppchen verloren habe. Aber man hat nicht schlecht. Der Trainer hat nachher gesagt, wir seien die Besten gewesen. Nein, ich denke, ja, das sind dann immer die Schlechten, wenn man verliert.
Das beste Spiel von allen Zeiten?
Ja, sicher, wenn der FC Basel, wir haben mal 4-2 gewonnen im letzten Spiel gegen Zürich, sind Meister geworden. Das sind sicher Sachen, die hängen bleiben.
Also das beziehen Sie jetzt auf Ihre, also nicht das beste Spiel, das Sie je gesehen haben?
Nein.
Das, was Sie gespielt, also das wäre einfach der schönste Fußballmoment vom Urs Siegenthaler persönlich. Das wollte ich nämlich auch noch gerade fragen. Die überflüssigste Fußballregel?
Der vierte Schiedsrichter.
Und die schönste Nebensache der Welt?
Ja, für mich jetzt sicher Fußball.
Richtig, das war der Fokus. Mit dem Urs Siegenthaler, Chef-Scout von der deutschen Nationalmannschaft.
DRS3 Podcast.